Die Gegensprechanlage.
In Sri Lanka zieht sich der blutige Bürgerkrieg nun schon seit 2 Jahrzehnten hin und die Versuche, die Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen, sind mühsam und immer wieder ist mit Rückschlägen zu rechnen. Nur selten schaffen es Bilder von besonders grausamen Anschlägen der Tamil Tigers oder von Massakern der Regierungstruppen in die internationalen Medien. Die westliche Öffentlichkeit registriert Sri Lanka ansonsten nur über Reisekataloge, die wunderschöne Strände und idyllische Fischerdörfer anbieten. Doch plötzlich rast ein Tsunami über das Ferienparadies und stellt die unschuldigen Träume der einen und die beinharte Realität der anderen scheinbar auf den Kopf. Innerhalb kürzester Zeit fließen Millionen Dollar Spendengelder ins Land und drängen darauf, möglichst schnell umgesetzt zu werden. Soweit so gut, doch in der Praxis ist das eben nicht so einfach, denn, und das soll auch der Titel dieser Gegensprechanlage sein, Hilfe ist Politik, und zwar ausnahmslos jede. Auch Spenden. Alle Beteiligten haben ihre Interessen und die überschneiden sich nur im günstigsten Fall. Manche wollen für die Opfer tatsächlich nützliche Hilfe leisten. Wolfgang Schüssel, Bundeskanzler von Österreich, wollte ausdrücklich, Zitat, möglichst sichtbare Hilfe. Gudrun Kramer vom CCIP arbeitet mit ihrer Organisation schon seit einigen Jahren in Sri Lanka an langfristigen, also mehrjährigen Programmen der Konfliktlösung. Es geht dabei unter anderem um das Aufbrechen kollektiver, unterbewusster Denkmuster. Der Konflikt zwischen den Tamil Tigers und der Regierung ist nämlich nicht nur blutig, sondern auch extrem komplex.
Seit 20 Jahren hat es einen Bürgerkrieg gegeben, und zwar verlangen die Tamilen einen unabhängigen Staat. 2002 ist es zu einem Waffenstillstandsabkommen gekommen, das zurzeit aber relativ brüchig ist. Die Situation jetzt vor Ort sieht so aus, dass wir im Süden innerhalb der sinhalesischen Gemeinschaft eine starke nationalistische Kraft haben, die gegen den Friedensprozess mit den LTT, also den Tamil Tigers, ist, die eigentlich fordern, dass es wieder zurückgehen sollte zum Krieg.
Mitten in diesen Bürgerkrieg rollte der Tsunami über die Küste Sri Lankas. Zehntausende fanden den Tod oder wurden ihrer Lebensgrundlage entzogen. Doch unmittelbar nach der Katastrophe organisierten sich die Überlebenden selbst und improvisierten und halfen sich so gut es eben ging, auf der Basis der Nachbarschaftshilfe. Wobei alte, teilweise sehr blutige Konflikte plötzlich kaum eine Rolle spielten.
Die ersten 2 Wochen nach dem Tsunami hat man eigentlich eine Welle der Solidarität in Sri Lanka erlebt, die über die ethnischen Gruppierungen hinausgegangen ist. Es gibt wunderschöne Geschichten, wie sich Tamilen und Moslems und Sinhalesen gegenseitig geholfen haben. Es war auch sehr interessant zu beobachten, dass die Regierung innerhalb den ersten 2 Wochen sehr überfordert war und nicht fähig war, adäquat zu reagieren. Und auf lokaler Ebene sich Komitees gebildet haben, multiethnische Komitees, um Hilfsgüter in die Region zu bringen. Und das hat sehr gut funktioniert. Man muss sich vorstellen, dass die LTT 20 Jahre
das jetzt sind die sogenannten Tamil Tigers,
genau, Liberation Tigers of Tamil Elam, die haben jetzt 20 Jahre in einer Notsituation, Ausnahmesituation gelebt, und die waren viel fähiger, Hilfe jetzt direkt an die Leute zu verteilen, als was die Regierung im Süden des Landes war. Die LTT hat daraufhin an die internationale Gemeinschaft appelliert, direkt Spendengelder an sie zu geben, weil sie ja diese viel besser verwalten können und viel effizienter arbeiten als die Regierung. Während die Regierung ganz klar gesagt hat, nein, die Spendengelder werden von uns verwaltet und wir werden diese Spendengelder dann an die LTTE auch weitergeben. Man kann diesen Rebellen oder sprich auch Terroristen nicht direkt Geld geben, auch nicht für Hilfsmaßnahmen, denn wer weiß, was die damit machen, ja, die kaufen nur wieder Waffen damit. Ja. Also das ist die Vorstellung im Süden des Landes. Und von daher kam es dann schon zu einem Wettbewerb zwischen der LTTE und der Regierung, wie die Gelder jetzt ins Land fließen.
Zum einen gab es unmittelbar nach der Katastrophe plötzlich wieder Hoffnung und tatsächliche Bewegungen in den Friedensbemühungen. Und zum zweiten kam diese positive Entwicklung offenbar leider ebenso schnell wieder ins Stocken. Was ist geschehen?
Nach 2 Wochen, kann man sagen, hat dann eine Wende eingesetzt. Die Regierung hat ab diesem Zeitpunkt interveniert und ab da ist dann auch die ganze Katastrophe enorm politisiert worden. Es war klar, mit diesen ganzen Spendengeldern, die da auf der ganzen Welt plötzlich zur Verfügung gestanden sind für Sri Lanka, dass ein enormer Geldfluss ins Land kommen wird. Und es hat sofort angefangen, dass man diskutiert, wie sollen diese Gelder ins Land kommen und speziell, wie soll eigentlich auch im Norden und Osten der Wiederaufbau stattfinden, weil ja gerade speziell der Norden nur von den Tamil Tigers kontrolliert ist und der Osten, kann man sagen, politisch von den Tamil Tigers dominiert, militärisch von der sri-lankischen Regierung.
So kam es, dass die positiven Energien des selbstständigen Wiederaufbaus im Norden und Osten sich verzögerten und dagegen im Süden schon bald viele Häuser wieder aufgebaut werden konnten.
Die internationale Gemeinschaft hat ganz klar gesagt, sie wollen, dass die LTTE und die Regierung zusammenarbeiten und deswegen ist es ja dann auch zu diesen Verhandlungen gekommen bezüglich eines gemeinsamen Mechanismus für Wiederaufbau. Da war ja der Druck von der internationalen Gemeinschaft sehr stark und deswegen wurde das dann auch im Juni unterzeichnet, aber eben nie implementiert. Die ersten Monate hat dieses Trauma, dieses Tsunami-Trauma dominiert. Während jetzt schon langsam diese alten Traumata des Krieges wieder hochkommen. Man sieht das oft eben an diesen Wiederaufbauprojekten im Osten des Landes, wo vor einigen Monaten eben zum Beispiel die Sinhalesen noch gesagt haben, ja, es ist kein Problem, wenn hier Häuser für Moslems gebaut werden, während jetzt auf einmal mit dieser allgemeinen Eskalation der Situation in ganz Sri Lanka, diese alten Traumata wieder hochkommen, wo sie sagen, nein, wir wollen die nicht als Nachbarn, denn vor 15 Jahren gab es hier ein Massaker, die haben uns abgeschlachtet. Ja, das war im März dieses Jahres noch kein Thema. Da war dieses Tsunami-Trauma noch so stark, dass sie auch noch viel mehr verbunden hat.
Das heißt, dieser Konflikt auf der Verhandlungsebene von der Regierung und der LTTE ist sozusagen weiter vermittelt, also das haben die mitbekommen sozusagen und dann ist es wieder in Erinnerung gekommen.
Ja, na, die konnten gar nicht, ja, die konnten gar nicht anders. Die ersten 2 Wochen gab es keine Verordnungen von oben, da konnten sie arbeiten. Ja. Nach 2 Wochen gab es dann die ersten Verordnungen, ganz klar, Colombo hat gesagt, das muss so und so gemacht werden. Also denen wurden dann die Hände gebunden auf der lokalen Ebene. Im Süden, Südwesten des Landes ist eigentlich schon, sage ich jetzt einmal, 50-60% wieder aufgebaut. Es herrscht rege Bautätigkeit, während im Osten des Landes eben bis heute noch nichts wirklich passiert ist, wo hauptsächlich Tamilen und Moslems leben.
Thank you. es wie gesagt schwierig, aufwendige, aber wichtige Friedensprojekte zu finanzieren. Es waren Projekte, die so langfristig angelegt waren, wie komplexe politische und gesellschaftliche Konflikte es eben sind. Sie ziehen sich über Jahre oder Jahrzehnte hinweg, wie in Sri Lanka, mal mit kurzen friedlicheren Phasen und dann wieder mit blutigen Exzessen. Insgesamt zu langwierig und vielleicht zu wenig einer Katastrophe gleichend. So wie zum Beispiel der Tsunami, der unvermittelt hereinbrach und auf einen Schlag zehntausende Menschen unter sich begrub. Da kamen die Gelder, viel Geld, weil plötzlich wollten alle helfen. Und das möglichst schnell und möglichst sichtbar. Gudrun Kramer und ihr Team, die eigentlich ihre nachhaltige politische Arbeit fortsetzen wollten, mussten nun Dörfer, Fischerdörfer oder am besten sogenannte Österreichdörfer bauen.
Wir sind nach Hause gekommen und haben festgestellt, jeder spricht von Dörfern. Ursprünglich war unser Plan eigentlich nicht, Dörfer zu bauen, sondern wir wollten im Osten des Landes Begegnungszentren für die verschiedenen ethnischen Gemeinschaften errichten, weil wir wussten, wenn der Wiederaufbau nachhaltig sein soll, dann muss man etwas machen zur Konfliktverhütung, ja, oder zur Gewaltverhütung, zur Gewaltprävention, denn sonst können alle wunderschöne Dörfer bauen, wenn ihn ein paar Monaten der Krieg wieder ausbricht und dann wird nämlich dieser Krieg im Osten des Landes ausgetragen werden, dann werden alle diese schönen Häuser wieder vernichtet.
Dörfer sind medienwirksame Kulissen für spendable Politiker. Und am besten stellt man noch ein nettes und dankbares Kind daneben. Aber bitte, von nackten, geschwollenen Kinderbäuchen haben wir genug. Das waren die pietätlosen 80er. Spenden lassen sich also umso leichter lukrieren, umso unschuldiger die Opfer sind. Viele unschuldige Frauen und Kinder sind getötet worden. Das wirkt. Aber wo sind die Männer? Vorsicht, Männer sind nicht unschuldig. Sie sind das starke Geschlecht. Sie könnten gerade eine Waffe in der Hand halten, als Soldaten, Rebellen oder gar als Terroristen.
Wir haben aber mit einem ganz neuartigen Phänomen während dem Tsunami oder nach dem Tsunami zu tun gehabt. Und zwar, dass leider viele Opfer Frauen und Kinder waren, weil viele Frauen nicht schwimmen können, weil die Frauen durch ihre Kleidung, die sie tragen, diese Saris, zum Beispiel nicht einen Palme hochklettern konnten, weil sich diese Saris oft verfangen haben in Zäunen oder was immer auch. Kinder natürlich auch sehr ungeschützt, können nicht schwimmen, können sich schwer irgendwo hinaufreiten. Dass wir sehr viele Witwer jetzt in Sri Lanka haben. Man kann eigentlich sagen, dass jetzt vulnerable, sagt man da, oder die verletzliche Bevölkerungsgruppe eigentlich die Männer sind. Die ganzen Witwer, die jetzt die Frau verloren haben, die Hälfte ihrer Kinder verloren haben, vielleicht jetzt noch für ein oder zwei Kinder sorgen müssen. Und diese Männer vollkommen unfähig sind, ihr Alltagsleben zu managen. Waisenhäuserrecht, und das hört sich alles sehr schön an, aber vor Ort, wenn es die Möglichkeit gibt, Kinder bei Verwandten unterzubringen, ja, wenn es Tanten gibt, wenn es noch Großeltern gibt, die sich um die Kinder sorgen, dann ist es viel besser, diese Kinder ja innerhalb der eigenen Familie zu lassen. Diese Struktur der Großfamilie ist noch viel stärker in Sri Lanka als bei uns hier. Und diese Kinder eben nicht in Waisenhäuser zu geben. Von daher hat es sehr wenig Kinder gegeben, und das stimmt. Ja. Die Spenden, die bereitgestanden sind für Waisenhäuser, waren viel zu viel. Dasselbe war mit Schulen. Es gab sehr viele Spendengelder, wo ausdrücklich gesagt wurde, die sollen für Schulen verwendet werden. Wobei aber die Regierung von Anfang an klargestellt hat, dass sie die Schulen wieder aufbauen werden und NGOs gar keine Verträge gegeben haben, um Schulen aufzubauen.
derart große Katastrophe führt nicht nur zu tausendfachem individuellem Leid, es ist auch eine Zäsur in der Tagespolitik eines Landes und wie beim Tsunami auch eine tatsächlich sichtbare Zäsur in der Landschaft. Die Frage war nun, was soll mit diesen verwüsteten Landstrichen geschehen?
Es gab dann von der Regierung einen Erlass, dass innerhalb von 200 Meter vom Meer weg nicht mehr aufgebaut werden darf.
Offiziell wurde diese Zone als Schutz vor möglichen weiteren Tsunamis gerechtfertigt. Durchaus nachvollziehbar. Doch es gab wohl auch andere Interessen, diese sich plötzlich anbietende Tabula Rasa zu nützen.
Ja, im Süden Sri Lankas war diese Bufferzone immer nur 100 Meter, nie 200 Meter wie im Osten des Landes. Von Anfang an gab es Spekulationen, dass das eine politische Entscheidung ist, dass das nicht wirklich von Nutzen ist, denn sollte es wieder zu einem Tsunami kommen, dann reichen 200 Meter auch nicht. Wo dann ganz klar spekuliert wurde, das ist, um die Strände jetzt praktisch leer zu machen, um dort neue Tourismusbetriebe anzusiedeln. Im Süden des Landes sieht man diese Entwicklung auch schon. Es gibt Ausnahmen, sprich, es darf alles gebaut werden, außer private Häuser, aber es dürfen Hotelanlagen gebaut werden, die werden auch schon fleißig gebaut, es wird auch privat investiert. Im Osten des Landes gibt es de facto keinen Tourismus, weil ja das eben 20 Jahre auch Kriegsgebiet war. Hier wurde spekuliert, dass das Ganze eben auch nur eine politische Entscheidung ist, diese 200 Meter, um im Kriegsfall der Regierung die Möglichkeit zu geben, dass die Armee da vorrücken kann, entlang des Strands rauf nach Norden. Ja, das Ganze ist ein bisschen paranoid, aber gehört zur Wirklichkeit Sri Lankas.
Während sich alles auf die Küste konzentriert, werden Fragen auch im Landesinneren gestellt.
Viele vergessen oder einfach auch gar nicht daran denken, dass es 20 Jahre Bürgerkrieg in diesem Land gegeben hat, dass es Menschen gibt in Sri Lanka, die schon seit 15 Jahren oder länger in Flüchtlingslagern leben, im Landesinneren, die von dieser Hilfe ausgeschlossen werden und gar nichts bekommen. Und das erzeugt natürlich auch wieder Unruhe im Land, weil diese Menschen sagen zu Recht, was soll das? Ja, wir leben seit 15 Jahren in Baracken, wir bekommen keine Unterstützung. Es war nicht unser Fehler, dass es nicht der Tsunami war, der uns die Heimat genommen hat, sondern es war der Bürgerkrieg. Und da, finde ich, sind manche Hilfsorganisationen einfach zu wenig sensitiv diesbezüglich. Das österreichische Rote Kreuz hat da eine Ausnahme gemacht. Die haben ganz klar gesagt, wir kümmern uns auch um Menschen, die durch den Krieg betroffen waren und machen jetzt auch zum Teil Projekte im Landesinneren. Und das finde ich die richtige Politik.
Obwohl sie ja eigentlich schon vorher passieren hätte können oder sollen. Aber durch diesen Tsunami bekannt wurde sozusagen.
Ja, und es hat vorher einfach keine Gelder gegeben. Mhm. Und jetzt gibt es ja Gelder im Überfluss. Ja? Anstatt sich zu streiten, wer was der Küste entlang machen darf, gäbe es mehr als genug Möglichkeiten, dieses Geld sehr sinnvoll auch gerade im Inneren des Landes für diese Flüchtlinge zu verwenden.
Spendenpolitik ist immer auch Wirtschaftspolitik, besonders wenn derart viel Geld so plötzlich in ein Land geschwemmt wird.
Der sri lankische Rupee ist stärker als je zuvor, führt aber gleichzeitig innerhalb des Landes zu einer Inflation. Und die Preise sind enorm gestiegen, das letzte halbe Jahr. Und die Bevölkerung kann sich bestimmte Güter eigentlich schon nicht mehr leisten. Gleichzeitig die ganzen NGOs, die ins Land hineingekommen sind, haben begonnen, natürlich lokale Hilfskräfte auch zu rekrutieren. Die werden jetzt von den lokalen NGOs abgezogen. Die lokalen NGOs verlieren enorm an Kapazität, weil sie nicht fähig sind, so gute Gehälter zu bezahlen. Es war vor dem Tsunami, hat eine Fachkraft vielleicht, sagen wir, 2400, nicht einmal, $200 im Monat verdient. Und jetzt liegt der Gehalt bei $800 bis $1000, was so lokale Hilfskräfte bekommen. Und natürlich sind diese Leute vorher von den NGOs ausgebildet worden. Die haben da sehr viel investiert in ihre Mitarbeiter. Und jetzt werden sie von den internationalen NGOs abgeworben. Mhm. Also das finde ich ist ein sehr negativer Effekt, den man bemerkt im Land. Das ist nämlich nur ein Bruchteil der Menschen profitiert direkt davon, dass sie eben jetzt tolle Jobs haben. Die steigen jetzt auf, kann man sagen, aber der Großteil der Menschen können sich eigentlich viele Produkte nicht mehr leisten. Ich glaube schon, dass da eine Abhängigkeit entstanden ist. Wenn man sich die Strukturen in Sri Lanka ansieht, gibt es ja diese Tendenz, ständig zu klagen und zu sagen, diese Politiker in Colombo sollen das und das machen. Das ist innerhalb der politischen Strukturen oder Regierungsstrukturen in Sri Lanka. Durch diese Hilfsmaßnahmen wird diese Tendenz sicherlich verstärkt. Die meisten Organisationen beziehen jetzt die Begünstigten nicht wirklich in den Wiederaufbau mit ein, sondern die Menschen schauen zu, wie ihre Häuser gebaut werden. Und dann kommt dazu auch oft noch Neid, weil im Nachbardorf werden vielleicht andere Häuser gebaut, bessere Häuser. Und dann wird lamentiert, warum bekommen wir nicht auch solche Häuser? Und diese Tendenz gibt es. Wir haben versucht, in unserem Projekt den von vornherein vorzubeugen. Allein von der Terminologie, zum Beispiel sprechen wir nicht von den Opfern, sondern wir sprechen von den Überlebenden, von den Survivors, und wir versuchen im Rahmen des Wiederaufbauprojekts unsere Begünstigten auch wirklich längerfristig zu ermächtigen, dass sie selbst Entscheidungen treffen. Unsere Begünstigten bauen aktiv mit, und wir versuchen auch ganz klar immer wieder die Entscheidung den Begünstigten selbst zu überlassen. Das ist oft ein schwieriger Prozess. Wir haben alle 2 Wochen ein Treffen mit den ganzen Begünstigten, wo ihnen Baupläne vorgelegt werden, wo ihnen der ganze Dorfplan vorgelegt wird, wo sie selbst dann entscheiden müssen und sagen müssen, wie sie es haben wollen. Und oft merkt man dann diese Tendenz, dass sie eigentlich überfordert sind durch diese Entscheidungen, die sie da jetzt treffen sollen. Und wir machen das aber sehr bewusst, um eben die Menschen klar zu machen, dass man das eigene Schicksal auch selbst in die Hand nehmen kann.
Das war eine Gegensprechanlage. Wolfgang Meisinger bedankt sich bei Gudrun Kramer für das Interview und wünscht noch einen schönen Abend. Ciao und Baba, bis zum nächsten Mal.